Ich höre es auch von vielen anderen, dass man natürlich ein schlechtes Gewissen hat, weil man nicht so oft da ist, wie man vielleicht gerne wäre. Und gerade auch wenn die, ja, pflegerischen Herausforderungen, sage ich mal, einfach anstrengender werden und da wirklich Pflege notwendig ist, kann man halt Aufgaben nicht erledigen, die man vielleicht eigentlich gerne machen würde oder von denen man weiß, dass sie notwendig sind. Ja, klar, das macht Schuldgefühle und schlechtes Gewissen.
Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Pflege-Podcast. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass früher nicht alles, aber manches besser war. Ich denke zum Beispiel an Großfamilien, wo mehrere Generationen einer Familie unter einem Dach noch gewohnt haben. Wenn die Eltern mal weg wollten, konnte die Oma babysitten oder umgekehrt. Wenn es den älteren Menschen mal nicht gut ging, war immer jemand da, der sich um sie kümmern konnte. Ist vielleicht ein bisschen romantisiert jetzt so in der Rückschau, diese Vorstellung. Aber eins ist doch irgendwie klar. Heutzutage ist es eben oft eine sehr viel größere Herausforderung, sich um pflegebedürftige Angehörige zu kümmern. Und das gilt natürlich insbesondere dann, wenn man weiter weg wohnt und nicht mal eben vorbeischauen kann, ob es der Mutter, dem Vater gut geht. Und genau das ist heute unser Thema: Pflege auf Distanz. Ich bin Simon Kopelke von der KKH und freue mich auf folgende Gäste. Peggy Elfmann, die Journalistin, Autorin und Podcasterin, hat bei den Goldenen Bloggern einen Preis für ihren Blog Alzheimer und wir bekommen. Hallo, Frau Elfmann.
Schön, dass ich da bin.
Friederike Beister, sie kümmert sich für die KKH im Fachreferat Pflege um die Sorgen und Nöte von Pflegebedürftigen und Angehörigen. Hallo auch, Frau Beister.
Hallo, Herr Kopelke.
Und Annika Heinze, sie ist Pflegeberaterin und spezialisiert auf das Thema Distance Caregivers, wie es so schön heißt. Ja, hallo auch Frau Heinze.
Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
Ich fange gleich mal bei Ihnen an. Das ist ja so ein bisschen Ihr Spezialgebiet, dieses Pflegen auf Distanz und all die Fragestellungen, die sich daraus ergeben. Lassen Sie uns zunächst mal versuchen zu klären, was das eigentlich heißt. Da gibt es ja unterschiedliche Definitionen. Distanz kann heißen, ich wohne 100 Kilometer weg von meinen pflegebedürftigen Eltern oder ich muss eine Stunde mit dem Auto, mit der Bahn dorthin fahren mindestens. Was gibt es da, also kann man sich da auf eine Definition einigen, was Pflege auf Distanz überhaupt bedeutet, Frau Heinze?
Ja, das ist tatsächlich eine recht subjektive Wahrnehmung, was jeder Einzelne als Distanz wahrnimmt. Und auch in der Forschung oder in der Wissenschaft gibt es da unterschiedliche Definitionen. Also manche sprechen von einer Fahrzeit von einer Stunde, manche sprechen von einer gewissen Kilometerentfernung. Also da gibt es unterschiedliche Ansätze. Aber was eigentlich der einheitliche Kernaspekt ist, dass man von Pflege auf Distanz spricht, wenn die Pflegepersonen, also die Personen, die sich um den Pflegebedürftigen kümmern, so eine Entfernung haben, eben zeitlich oder von der Kilometerzahl, dass es eben nicht möglich ist, die Unterstützungsleistungen, die im Alltag erforderlich sind, die zu erbringen. Also dass dazu quasi die Entfernung zu groß ist. Das ist so der einheitliche Kernaspekt, der dann alles verbindet.
Also im Grunde genommen könnten wir uns dann darauf einigen, dass es eben denjenigen, die auf Distanz Pflege machen, nicht möglich ist, mal eben so vorbeizuschauen, ob alles in Ordnung ist und sich mal eben zu kümmern, indem ich um die Ecke schaue, richtig?
So genau, da kann man sich drauf einigen. Und das ist ja das, was Sie auch eingangs gesagt haben, so ein bisschen mit dem, was man von der Großfamilie vielleicht von früher eher kennt.
Nun klingt das ja zunächst mal ein wenig, naja, fast widersprüchlich, wenn man sagt, Pflege auf Distanz, weil wir haben es ja gerade gesagt, wenn man eben eine gewisse Distanz hat, ist das mit dem Pflegen ja gar nicht so einfach. Was man kennt, ist neben ambulanten Pflegediensten und Pflegeheimen ja durchaus die Tatsache, dass viele Familienangehörige vor Ort pflegen. Dieses Phänomen Pflege auf Distanz, was sich vielleicht ja auch mehr und mehr zahlenmäßig aufbaut, wie viele Pflegepersonen betrifft das überhaupt? Wie gibt es da Untersuchungen und Zahlen, wie weit verbreitet diese ja doch recht spezielle Herausforderung ist, trotz einer Distanz irgendwie pflegemäßig tätig zu werden?
Also ich habe zumindest keine wirklich relevanten oder fixen Zahlen dazu gefunden. Das ist recht schwierig, aber man kann ja schon sagen, dass es eine recht große Anzahl sein muss, weil man ja weiß, dass ungefähr 3/4 der Pflegebedürftigen zu Hause von Angehörigen oder also zu Hause ausgeklammert von Angehörigen versorgt werden. Und wenn man dann eben auch bedenkt, dass unsere Gesellschaft sich ja auch verändert hat im Sinne von, dass wir mobiler geworden sind in Bezug auf zum Beispiel die Berufstätigkeit, dass wir für einen Beruf oder aus anderen Gründen, aus familiären Gründen, aus diversen Gründen auch öfter mal den Wohnort wechseln, dann ist das recht naheliegend, denke ich, dass auch der Anteil der Personen, die dann weiter entfernt wohnen, größer wird. Aber genaue Zahlen habe ich jetzt nicht gefunden. Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen interessant zu berücksichtigen, wie die Wahrnehmung dann selber ist, wann man sich als Pflegeperson selber wahrnimmt. Manche tun das tatsächlich auch nicht so sehr, weil sie eben sagen, ich bin ja nicht vor Ort. Von daher sind da verschiedene Faktoren, die damit reinspielen, warum man auch eigentlich kaum konkrete Zahlen erfassen kann.
Peggy Elfmann als Journalistin, Bloggerin und auch Podcasterin unter anderem, haben Sie sich ja auch viel mit dem Thema Pflege, Pflegebedürftigkeit allgemein oder auch im Speziellen beschäftigt. Was haben Sie für einen Blick auf das Thema Pflege auf Distanz? Das scheint ja noch irgendwie so eine Grauzone zu sein, wo wir noch gar nicht so viel Klarheit haben, wie groß dieses Phänomen tatsächlich im Moment schon ist. Deckt sich das mit Ihren Beobachtungen?
Ja, das deckt sich ziemlich gut mit meinen Beobachtungen. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das jetzt erst so ein Thema ist, was auch wahrgenommen wird. Zum einen liegt das sicher daran, dass die Personen, die sich um jemanden kümmern, die jemanden pflegen, eben sich oft gar nicht so wahrnehmen. Also wie die Frau Heinze gesagt hat, ich selber hadere auch immer so ein bisschen mit diesem Begriff pflegende Angehörige. Und weiß nicht, bin ich jetzt ein pflegender Angehörige oder bin ich eine sorgende Angehörige oder eine unterstützende Angehörige oder was auch immer es da für Differenzierungen gibt. Und ich weiß auch gar nicht, ob die so notwendig sind. Ich glaube, es liegt daran, dass wir Pflege oft mit Körperpflege gleichsetzen. Und ich meine, klar, da ist, wenn man mehrere Kilometer weg wohnt und man im Alltag nicht da ist, kann man das halt einfach nicht leisten. Das ist irgendwie ganz klar. Aber trotzdem übernimmt man ja oft oder übernehmen viele von den Angehörigen, die weiter weg wohnen, wichtige Aufgaben. Und das wird, habe ich das Gefühl, manchmal nicht so richtig wertgeschätzt, sondern da wird halt gesagt, naja, du bist ja nicht da, du kümmerst dich nicht. Aber man kümmert sich ja oft irgendwie auf eine andere Art und Weise. Und ja, das wird manchmal nicht so richtig gesehen.
Meinen Sie, dass das von den Pflegebedürftigen, also beispielsweise von den Eltern, nicht so richtig gesehen wird oder auch eher gesellschaftlich?
Ich meine jetzt vor allem eher gesellschaftlich. Das kann natürlich, Pflege ist ja immer sehr individuell, ne? Und wie da so eine Familie, wie ein Netzwerk damit umgeht, ist auch individuell. Aber ich glaube vor allem auch gesellschaftlich und auch was Arbeitgeber betrifft zum Beispiel, dass da eben nicht gesehen wird, dass jemand pflegt oder unterstützt, weil er eigentlich ja eben nicht da ist.
Ja, dazu werden wir sicherlich im Laufe unserer heutigen Podcast-Folge auch noch kommen. Ich kann vielleicht auch ganz persönlich aus meiner Situation einfließen lassen, dass ich auch erst jetzt in der Recherche zu diesem Thema mir bewusst gemacht habe, dass ich ein Stück weit auch ein pflegender Angehöriger bin, weil auch ich eine Mutter habe, die tatsächlich über eine Distanz von einer guten oder ziemlich genau einer Autostunde entfernt wohnt. Und ich hätte mich bis heute, bis gestern auch nicht als pflegenden Angehörigen bezeichnet, weil man nämlich mit Pflege doch häufig, wie Sie es gerade gesagt haben, Frau Elfmann, körperliche Pflege gleichsetzt. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, man muss sich noch um viel mehr Sachen durchaus hier und da mal kümmern. Und da gibt es natürlich Sachen, die auch über eine Entfernung zu regeln sind. Frau Heinze, können Sie noch mal ein bisschen darlegen, welche Dinge das sind, über die wir alle reden? Wir haben ja gesagt, die rein körperliche Pflege geht über eine Entfernung nicht. Aber was kann denn das noch alles sein, worum man sich kümmern muss? Wir brauchen jetzt nicht nur vollständige Aufzählung, aber um einfach mal so ein Bild zu haben, was Pflege über Distanz eben heißen kann, wäre das ganz nett, wenn Sie da noch mal so ein paar Beispiele vielleicht haben.
Ja, gerne. Und da kann wahrscheinlich Frau Elfmann auch noch ergänzen aus ihrer Erfahrung, aber es sind tatsächlich auch viele, was Sie beide ja schon genannt haben, auch organisatorische Aufgaben, zum Beispiel die Korrespondenz mit der Pflegekasse, das heißt Anträge zu stellen auf eine Einstufung in einen Pflegegrad beispielsweise oder verschiedene Leistungen bei der Pflegekasse zu beantragen oder zu ändern. Dann geht es teilweise auch darum, ja sozusagen zu recherchieren oder Informationen zusammenzutragen. Welche Unterstützungsangebote gibt es denn für meinen Angehörigen vor Ort? Welche kommen vielleicht auch tatsächlich in Frage? Und das passiert dann unter anderem teilweise eben auch im Austausch mit einer Pflegeberatung, also mit mir oder mit uns oftmals, das eben so ein bisschen zu sortieren und zu versuchen, ein gutes Netzwerk aufzubauen, weil das ist schon ein Punkt, den ich aus der Beratung ja kenne, dass es einfach sehr wichtig ist, ein verlässliches Netzwerk vor Ort zu haben, weil da ist man natürlich über die Entfernung noch viel stärker darauf angewiesen, dass man eben verlässliche und gut funktionierende helfende Hände vor Ort hat. Also das sind durchaus Aufgaben, die man aus der Entfernung gut übernehmen kann und die, wie es ja Frau Elfmann auch schon gesagt hat, die auch sehr, sehr zentral sind. Also gerade wenn es um Pflegegrad und Leistungen von der Pflegekasse oder Krankenkasse oder Hilfsmittel beispielsweise geht. Also das sind ja Dinge, die sich deutlich auswirken auf den Alltag auch, auf die Pflegebedürftigkeit, auf die Selbstständigkeit im Alltag. Und von daher ist es oft auch ganz wichtig, den Leuten das zu sagen, wie zentral diese Funktion ist und dass das auch eine große Aufgabe ist von den Angehörigen und dass das auch als Pflegeaufgabe oder als Aufgabe eines pflegenden Angehörigen oder sorgenden Angehörigen mitzählt.
Frau Beister, dann vielleicht mal als Pflegeexpertin der KKH an Sie die Frage, inwieweit ist das für eine Pflegekasse, / Krankenkasse, denn auch wichtig, dass ein Pflegebedürftiger da vielleicht jemanden hat, der sich um solche organisatorischen Fragestellungen wie Pflegegrad, Beantragung, Änderung und so weiter kümmert? Ist man da bei einer Pflegekasse dankbar, wenn ein Pflegebedürftiger da unterstützt wird und unter welchen Voraussetzungen kann denn das überhaupt möglich gemacht werden, so zu unterstützen? Stichwort Vorsorgevollmachten vielleicht etc.
Also sofern der Pflegebedürftige nicht selber in der Lage ist, mit uns zu kommunizieren, sind wir in jeglicher Hinsicht immer dankbar darum, wenn es Familienmitglieder gibt oder auch Nachbarn, auch das ist ja eine Möglichkeit, Bekannte, die sich für den Pflegebedürftigen einsetzen und dahingehend auch mit uns kommunizieren. Ich fand das eben sehr schön, wie Frau Heinze eigentlich die Aufgaben beschrieben hat und mir kam so im Sinn, eigentlich sind das so Koordinatoren. Also man muss sich vorstellen, die sind ab und zu auch vor Ort, unterstützen vor Ort, aber hauptsächlich sind diese pflegenden Angehörigen auf Distanz, Koordinatoren, die mit uns dann ins Gespräch gehen, organisieren, sich beraten lassen, wie kann ich die Pflege meines Angehörigen in der Ferne bestmöglichst sicherstellen, weil oftmals ist es ja ein Mix aus, ich unterstütze selber, Familienmitglieder unterstützen, aber eben auch die Leistungserbringer. Und dahingehend spielt das Thema Vorsorgevollmacht, was Sie eben angesprochen haben, Auskunftsvollmacht, bei uns eine sehr zentrale Rolle, mit der wir tagtäglich natürlich auch umgehen müssen. Und was natürlich dann eine Voraussetzung auch darstellt, um überhaupt mit uns in den Kontakt treten zu können und entsprechende Leistungen, aber auch Informationen sich einholen zu können.
Frau Elfmann, wir haben eben schon gehört, dass es wichtig ist für pflegende Angehörige, gerade auch über Distanz, dass man ein Netzwerk vor Ort hat. Netzwerk klingt erstmal noch sehr, sehr clean, sehr abstrakt. Ist es Ihnen möglich, so ein bisschen zu auszumalen, wie so ein Netzwerk aussehen kann, was man da als Angehöriger vielleicht beachten sollte? Also soll ich mir Telefonnummern von Nachbarn besorgen? Wie trete ich mit dem Hausarzt in Verbindung? Wer könnte noch zu diesem hilfreichen Netzwerk vor Ort zählen, auf das ich als Angehöriger dann baue, weil ich eben nicht selber mal eben nach dem Rechten schauen kann?
Ja, gern. Also ja klar, Netzwerk, das klingt so strategisch und groß. Ich glaube, dass sowas wächst ganz oft, indem man schaut, Also wen brauche ich denn überhaupt, beziehungsweise wer ist denn eigentlich auch zuständig, wer ist ein guter Ansprechpartner? Ich breche das mal ein bisschen runter und erzähle es vielleicht so an unserem Beispiel. Ich glaube, das macht es am greifbarsten. Also meine Mama hat ja Alzheimer und lange war eigentlich dieses Netzwerk nicht unbedingt notwendig, weil es ganz gut ging. Und so mit dem Fortschreiten der Erkrankung haben wir da auch mehr Leute hineingezogen, sage ich mal, oder dieses Netzwerk nach und nach aufgebaut. Also das fing dann irgendwann an mit einer Pflegeberatung. Mein Papa ist nicht so internetaffin, dass wir dann tatsächlich als Kinder auch gesagt haben, okay, wir recherchieren mal und dann sind wir auch da und wir machen das gemeinsam, weil natürlich irgendwie, also ein Netzwerk ist, finde ich, schon mal diese Familie überhaupt, sich als Familie zu treffen und darüber zu sprechen, was für Aufgaben liegen denn überhaupt an und wer könnte denn was machen. Also gerade so, wenn eben der Hauptpflegepartner schon älter ist und Recherche da schwierig ist, dass man das irgendwie auf die Kinder vielleicht verteilt oder Enkel. Das ist schon mal so ein Netzwerk, was da irgendwie entsteht. Und dann erweitert sich das natürlich durch zum Beispiel jemand, der eine Pflegeberatung durchführt, der vielleicht auch regelmäßig kommt und das macht. Dann war es bei uns die Tagespflege so. Das war so die erste Unterstützungsleistung eigentlich, die meine Eltern angenommen haben. Dass meine Mama 3 Tage in der Woche geht sie zur Tagespflege und ist da eben zwischen, ich glaube, 8.30 Uhr und 15 Uhr aktuell. Die sind aber eben auch nicht quasi, alleine, sondern es ist irgendwie auch so ein bisschen eine Kooperation, sage ich mal. Also die sind durchaus Ansprechpartner natürlich für uns. Und aber auch wir für sie, also dass man gemeinsam dann versucht, ja, für meine Mutter da zu sein und sie in dem zu unterstützen, was sie noch kann.
Inwiefern ist denn da eine Herausforderung da, dass man ja ein Stück weit dann aus der Distanz, aus der Entfernung, ich will nicht sagen über den Kopf der pflegebedürftigen Person hinweg Dinge bespricht, aber letztendlich kommt man ja doch nicht umhin, wenn man im Hintergrund so ein paar Fäden zieht, sich auch die Frage stellen lassen zu müssen, wie die pflegebedürftige Person selbst dabei auch eingebunden wird. Also da wird es ja selten Telefonkonferenzen wahrscheinlich mit den älteren Herrschaften und irgendwelchen Pflegeberatern und ihnen geben. Aber wie kann man denn da über eine gewisse Entfernung dafür sorgen, dass die pflegebedürftige Person und man selber auch an einem Strang ziehen?
Also tatsächlich durch auch viel telefonieren und sich austauschen. Also das sehe ich jetzt gar nicht mehr so einen Unterschied zum Pflegen in der Nähe, das Pflegen aus der Ferne. Also weil solche Entscheidungen wie wir probieren das mal mit der Tagespflege, muss man ganz ehrlich sagen, haben wir dann irgendwie natürlich getroffen. Wir haben meine Mama informiert, aber da jetzt nicht groß mit einbezogen in die Entscheidung, weil sie das zu dem Zeitpunkt auch gar nicht mehr so richtig konnte. Und es war für uns nicht, wir machen das jetzt und dann ziehen wir das durch, sondern es war für uns, okay, wir probieren mal, ob das ein gutes Angebot wäre, ob das eine Leistung wäre, die beiden helfen könnte. Also sowohl für meine Mama Abwechslung wäre und vielleicht eine Förderung im Alltag und auch dem Papa ein bisschen Freiraum geben könnte. Und ich glaube, das muss man sich, da muss man einfach klar und offen kommunizieren und sagen, ich gucke mir das mal an, ich gucke mal, was es gibt. Könntet ihr euch das vorstellen? Ich glaube, es wird ganz schwierig, wenn man versucht, aus der Ferne was durchzudrücken, was die pflegebedürftige Person oder die Direktpflegende nicht möchten. Das kann, glaube ich, nicht funktionieren, weil man ja einfach auch nicht da ist und nicht. Man kann ja nichts zutun, um das umzusetzen. Also ein Beispiel, was bei uns recht lange gebraucht hat, ist das Thema Pflegedienst, dass ein ambulanter Pflegedienst kommt und bei den täglichen Aufgaben hilft. Mein Bruder und ich, wir waren schon sehr lange der Meinung, dass das vielleicht eine gute Möglichkeit wäre, um quasi meine Eltern im Alltag zu unterstützen. Und meine Mama konnte das zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr richtig sagen. Mein Papa hat gesagt, nee, das möchte er nicht, er braucht es nicht, ich kann das alleine. Und es war tatsächlich so dieses, aber dir könnte jemand eine Aufgabe abnehmen, wäre das nicht eine Möglichkeit? Nein, das schaffe ich schon, ich möchte das nicht. Das wäre ein Beispiel gewesen, also wenn wir da den Pflegedienst geschickt hätten, naja, er hätte sie wieder nach Hause geschickt, weil...
jeder, der damit irgendwie schon mal konfrontiert worden ist, egal ob über die Entfernung oder nicht, weiß ja, dass ja, ältere Menschen, so sie denn teilweise pflegebedürftig vielleicht werden, auch durchaus einen eigenen Kopf haben, was ja auch sehr gut ist. Aber man muss da schon irgendwie dann die Interessen so gegeneinander abwägen, dass dann irgendwie alle auch ja auf ihre Kosten kommen, beziehungsweise dass dann die bestmögliche Lösung gefunden wird. Und da glaube ich Ihnen gerne, Frau Elfmann, dass wahrscheinlich die Herausforderung da ähnlich ist, egal ob ich über eine Entfernung als pflegebedürftiger Angehöriger mich kümmere oder nebenan wohne. Es geht nie ganz gegen den Willen, das ist ja auch gut so, des Pflegebedürftigen. Das heißt aber umgekehrt, auch wenn ich eben nicht in derselben Stadt wohne, eine gewisse Entfernung habe, muss ich viel kommunizieren, beispielsweise telefonisch. Das haben Sie gerade gesagt, Frau Elfmann. Das führt mich dann aber und uns alle zu der Frage, was ist denn die große Herausforderung für diejenigen, die aus einer anderen Stadt sich um Pflegebedürftige, meistens ja um die Eltern, kümmern müssen? Was macht da die besondere Herausforderung aus? Vielleicht, Frau Heinze, wenn Sie aus Ihrer Beratungserfahrung da noch mal ein bisschen erzählen möchten, was ist das Schwierige vielleicht auch in so einer Situation? Welche Probleme erwarten da die betroffenen Leute?
Also ich erlebe es in der Pflegeberatung von Berufstätigen vor allem darin, dass es für die Angehörigen eben ein Riesenspagat ist in verschiedenerlei Hinsicht. Also einerseits, weil es mehr Ressourcen braucht, die man in den Alltag sich einplanen muss. Also alleine beispielsweise die Fahrzeit. Wir haben wirklich Klienten, die wir beraten, die also vielfach wirklich 500 oder mehr Kilometer entfernt wohnen. Und das heißt, ja, da spricht man ja wirklich von einer Fahrzeit von mehreren Stunden. Das heißt, das kann man sich, glaube ich, schon gut vorstellen, allein die Zeit, sich einzuplanen, wann man vor Ort sein kann, wann man hinfahren kann, vor Ort sein kann, zurückfahren kann. Das muss dann natürlich ja irgendwie vereinbart werden mit der Berufstätigkeit. Also kriege ich das am Wochenende unter oder kann ich eventuell mit Urlaubstagen arbeiten, Überstunden abbauen? Wie kriege ich es mit der Berufstätigkeit unter einen Hut? Und dann haben viele unserer Klienten, die wir beraten, natürlich auch vielleicht noch eigene Familie, Partner, Kinder und natürlich auch die eigenen Bedürfnisse, selber mal eine Auszeit für sich zu haben, Dinge zu machen, die man, ja, die einen selber einfach ausgleichen. Und insofern ist es ein Spagat zwischen, ja, dem Pflegebedürftigen, vielleicht auch, ja, verschiedenen Bedürfnissen innerhalb der Familie, Berufstätigkeit, ja, zeitlich, Ressourcen, also viele Faktoren, und daher birgt schon auch recht viel Konfliktpotenzial an all diesen Stellen. Und ich stimme der Frau Elfmann insofern total zu, dass es viel, viel Kommunikation braucht. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz essentieller Punkt, damit es irgendwie gut gelingen kann, vor allem auch in dem, was Frau Elfmann vorher gesagt hat, auch mit der Familie mal zu sprechen, zu schauen, wer kann denn vielleicht einzelne Dinge übernehmen. Ich habe den Eindruck, das wird oftmals, ergibt sich das so ein bisschen von selber, und den Schritt nochmal zurückzugehen und vor allem innerhalb der Familie oder in den Personen, die beteiligt sind, zu schauen, welche Aufgaben gibt es und wer kann vielleicht was gezielt abgestimmt machen. Das ist, glaube ich, ein sehr hilfreicher Punkt.
Ist das dann auch so eine Art innerfamiliäre Verhandlungsführung, die notwendig ist? Weil das ist ja durchaus so, dass es immer Menschen gibt, die sich mehr kümmern, andere, die sich weniger kümmern. Wenn ich Sie eben, Frau Heinze, richtig verstanden habe, geht es ja vielleicht auch darum zu sagen, wenn man jetzt in einer Familie als Geschwister, als Bruder, als Schwester viel macht und man sieht, die Geschwister kümmern sich da deutlich weniger drum, dass man dann nochmal auch ins Gespräch geht. Wie gehe ich da denn am besten vor, um sozusagen die Basis zu erweitern, die sich kümmert, dass man nicht das Gefühl hat, dass man fast die ganze Last alleine trägt?
Also aus meiner Pflegeberatungserfahrung birgt es schon Konfliktpotenzial, und manchmal Kann ich als Pflegeberaterin da auch gut versuchen zu vermitteln oder zumindest durch bestimmte Fragestellungen oder Arbeitsmittel sozusagen Impulse zu geben, das dann vielleicht auch ein Gespräch anregt in der Familie. Aber ich glaube, da kann persönliche Erfahrung von Frau Elfmann noch mehr dazu beitragen.
Ja, sehr gerne, Frau Elfmann. Sie hatten ja eben schon gesagt, Sie haben einen Bruder, mit dem Sie da irgendwie auch sich das so ein bisschen aufteilen. Klappt das ganz gut mit dem Aufteilen?
Ja, das klappt ganz gut. Was mir jetzt gerade beim Zuhören in den Kopf gekommen ist, ich glaube, es braucht gar nicht unbedingt so eine Verhandlungsführung in der Familie, sondern vor allem erstmal so eine innerfamiliäre Offenheit. Also, dass man sich auch tatsächlich traut, über seine eigenen Gedanken und Gefühle und Belastungen zu sprechen und ja, sich selber auch bewusst macht, was kann ich denn leisten, was kann ich denn geben oder was für Erwartungen habe ich denn vielleicht auch an den anderen? Weil es ist ja tatsächlich so dieses, also ich glaube generell, Pflegen ist oft etwas, was irgendwie so passiert. Man rutscht dann oft rein in Aufgaben, weil man denkt, man müsste sie machen oder es wird erwartet. Und ich gerade so in Familien sind ja oft, also ich meine, die Rollen sind ja irgendwie oft klar, wer was kann und wer was macht. Und dann denkt man, ja, na, die eine, die war ja schon immer irgendwie eher so an der Mama, die muss das ja weitermachen. Aber da auch irgendwie sich, also ist mir schon klar, das funktioniert nicht immer. Und aber trotzdem das Gespräch zu suchen als Geschwister oder ich meine, es gibt ja vielleicht auch Cousinen, Cousins, Onkel, Tanten, wer auch immer, wer weiter dran wohnt oder einen besonderen Bezug hat oder vielleicht für eine Aufgabe besonders gut geeignet ist, ne? Also sowas wie Vollmachten zu recherchieren oder auszufüllen, das liegt jetzt auch nicht jedem. Also da sich auch ruhig trauen, die Familie einzubeziehen und zu sagen, wenn man vielleicht was nicht kann, bevor man sich da noch mehr aufbürdet.
Ist es als sogenannter Distance Caregiver, das hatten wir ja vorhin einmal die Terminologie, also auf gut Deutsch als jemand, der über eine Entfernung eben Pflegeperson ist. Ist es da auch so, dass man permanent gegen ein unterschwellig schlechtes Gewissen ankämpft, dass man nicht mehr vor Ort da sein kann? Ist das auch eine psychische Belastung für diejenigen, die sich in Anführungszeichen nur aus der Entfernung kümmern können?
Ja, also für mich auf jeden Fall. Ich höre es auch von vielen anderen, dass man natürlich ein schlechtes Gewissen hat, weil man nicht so oft da ist, wie man vielleicht gerne wäre. Und gerade auch wenn die pflegerischen Herausforderungen, sage ich mal, einfach anstrengender werden und da wirklich Pflege notwendig ist, kann man halt Aufgaben nicht erledigen, die man vielleicht eigentlich gerne machen würde oder von denen man weiß, dass sie notwendig sind. Und klar, das macht Schuldgefühle und schlechtes Gewissen.
Frau Heinze, in Ihrer täglichen Beratungstätigkeit sind Sie da auch häufiger mit gewissermaßen bedrückten Personen konfrontiert, die eben auch aufgrund dieses schlechten Gewissens vielleicht hier und da unglücklich sind oder nicht weiter wissen, gerne mehr machen würden, aber es nicht können, weil sie in einer Position stecken, wo sie eine eigene Familie haben, wo sie einen Job haben und dann noch über eine gewisse Entfernung sich um Mutter oder Vater zu kümmern haben. Und was sagen Sie diesen Menschen als Hoffnung, als Trost?
Ja, das erlebe ich auf jeden Fall in der Pflegeberatung, dass die Angehörigen irgendwo das Gefühl haben, vielleicht keinem so richtig gerecht zu werden oder nur bedingt, also eben weder der Berufstätigkeit der Familie, sich selber, dem Betroffenen und dass da auch ein bisschen schlechtes Gewissen durchaus dabei ist. Es hilft aber oftmals auch den Angehörigen oder der Familie mit auf den Weg zu geben. Also man hat, glaube ich, oft den Anspruch, steckt, glaube ich, tief in einem, und das ist, kann ich nur zutiefst verstehen, dass man es bestmöglich haben möchte für den erkrankten oder pflegebedürftigen Angehörigen. Aber dass es nicht immer perfekt klappen und laufen wird, ist, glaube ich, mindestens genauso normal, weil Krankheit und Pflegebedürftigkeit auch ja, sich stetig verändert und weil man nicht alles im Griff haben kann vor Ort. Und ich frage dann die Angehörigen auch oft, was wäre das Schlimmste, was eintreten kann? Und das sind dann oftmals, im Endeffekt sind selbst die schlimmsten Dinge, die eintreten können, dann doch gar nicht so arg schlimm. Und das hilft es oftmals ein bisschen zu relativieren, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen seltsam klingt. Aber ja, bei manchen Dingen, gerade wenn es um organisatorische Dinge geht, jetzt mal als Beispiel, wenn das Schlimmste ist, dass der Pflegedienst eine Stunde später kommt, dann kommt er trotzdem und dann ist es vielleicht nur noch halb so schlimm. Und auch gleichzeitig den Angehörigen mitzugeben, das, was sie tun, also gerade in der Pflegeberatung weiß ich ja, was ich mit den Angehörigen alles durchspreche und denen auch zu sagen, das, was sie tun, ist eine ganze Menge und sie tun ihr Bestes und es ist richtig viel und es ist richtig wertvoll, was sie alles ja aus der Entfernung investieren und ja, das ist auch absolut gut genug sozusagen. Und ja, sich so ein bisschen vielleicht von den ganz, ganz hohen Anspruch muss man sich, glaube ich, ein bisschen lösen, was aber gleichzeitig auch überhaupt nicht einfach ist.
Ja, das glaube ich. Es geht ja hier schließlich in der Regel um geliebte, sehr nahe Angehörige, meistens die Eltern. Und da ist das Perfekte vielleicht gerade gut genug, auch im eigenen Anspruch. Und trotzdem braucht es dann auch eine gesunde Portion Egoismus, weil man ja auch keinem damit hilft, dass man sich selber in so einer Situation kaputt macht. Wir haben vorhin ja schon kurz angerissen, dass dieses Thema Pflege über eine gewisse Entfernung noch so ein bisschen einem Nischendasein fristet. Das ist da noch nicht so richtig viel belastbare Zahlen und Studien gibt. Das heißt in der Folge auch, wenn ich als pflegender Angehöriger mich um jemanden kümmere, der vielleicht 500 Kilometer weit entfernt wohnt, bin ich einerseits auf ein gewisses informelles Netzwerk angewiesen vor Ort, aber gibt es davon abgesehen auch Institutionen, an die ich mich wenden kann, wenn ich eben da entsprechende Hilfsangebote überhaupt erstmal eruieren will in einer gewissen Recherche. Also wenn ich nicht genau weiter weiß, an wen könnte ich mich als pflegender Angehöriger wenden? Wer sind da so die wesentlichen institutionellen Ansprechpartner? Frau Elfmann, vielleicht Sie mit Ihrer praktischen Erfahrung. Ist es Ihnen denn auch so gegangen, dass Sie manchmal sich gewünscht haben, ich hätte jetzt mal gerne eine Hotline, wo ich irgendwie meine Fragen loswerden kann und wo mir geholfen wird? Weil ich bin halt nicht vor Ort und kann nicht selber genau mich kümmern.
Ja, klar, so eine Hotline wäre toll. Das ist ja dieses Problem, sage ich ja, bei der Pflege, dass es so viele verschiedene Leistungserbringer gibt und Unterstützungsleistungen, dass es per se einfach total schwierig ist, finde ich, durchzublicken und so herauszufinden, was, ja, was so in Betracht kommt. Ja, es ist tatsächlich irgendwie so eine Pflegeberatung. Da hat ja auch jeder, der einen Pflegegrad hat, Anspruch drauf, beziehungsweise muss sie regelmäßig in Anspruch nehmen. Die sind, glaube ich, generell gute Ansprechpartner. Und ja, ansonsten so, naja, Anbieter, quasi regionale Anbieter, sind ja auch gut vernetzt und können oft weiterhelfen. Bei uns, also da meine Mama Alzheimer hat, ist es natürlich irgendwie auch sowas wie die Alzheimer-Gesellschaft, die da in Frage kommt und ja, das weiß ich nicht. Frau Heinze kennt sich bestimmt auch noch super aus.
Ja klar, gut, Frau Heinze, Sie machen ja selber Pflegeberatung. Aber wie gerate ich an eine Pflegeberatung? Im Zweifelsfall googeln oder läuft das dann wirklich auch über regionale Ansprechpartner an dem Ort, wo die pflegebedürftige Person ist? Was ist da am schlauesten?
Also ich denke, mitunter ein zentraler Ansprechpartner ist auch die Pflegekasse, hat ja Frau Elfmann schon gesagt. Da hat man ja auch einen Anspruch auf Pflegeberatung. Also das ist sicherlich eine Stelle. Und was es ja auch zunehmend gibt, ist, dass eben bei den Arbeitgebern auch betriebsinterne Angebote angesiedelt sind für Pflegeberatung, so wie es FAMPLUS zum Beispiel macht. Von daher kann auch der Arbeitgeber, sofern man sich da auch ein bisschen öffnen möchte und von seiner Situation berichten möchte, genau, kann das auch eine Anlaufstelle sein. Und ich finde auch, dass für manche auch sozusagen Netzwerke aus pflegenden Angehörigen. Also ich empfinde es gar nicht immer als Selbsthilfegruppen, sondern vielmehr wirklich Netzwerke oder ja Gruppen von pflegenden Angehörigen, die sich zusammentun auf verschiedensten Kanälen, wo sich mittlerweile auch teilweise Vereine gegründet haben. Die sind auch, finde ich, sehr, sehr wertvolle Anlaufstellen. Also wenn man da vielleicht auch ein Stück weit der Typ dafür ist, kann das auch sehr hilfreich sein.
Sie haben eben das Stichwort Arbeitgeber nochmal ins Feld geführt. Nun ist es ja so, dass heutzutage Arbeitgeber auch um gutes Personal bemüht sind und deswegen sich gerne auch den Anstrich geben, familienfreundlich zu sein, eine gewisse Work-Life-Balance ihren Angestellten zu ermöglichen. Wie weit sind wir denn da in der Frage wirklich der pflegenden Angehörigen? Also klar, wenn die Kita zu hat, wird ein guter Arbeitgeber es mir irgendwie ermöglichen, durch Homeoffice oder wie auch immer Regeln, mich um mein Kind zu kümmern. Sind wir auch schon so weit, dass das auch umgekehrt gilt, wenn ich mich um meine pflegebedürftige Mutter einmal kümmern muss? Wie sind da Arbeitgeber nach Ihrer Erfahrung in Deutschland bei uns so im Moment aufgestellt?
Also das erlebe ich und ich glaube, da kann ich für Gesamtfam Plus sprechen. Das erleben wir schon sehr, dass das Bewusstsein dafür sehr zunimmt und die Nachfrage danach auch betriebsintern eine Pflegeberatung anbieten zu können, ist auf jeden Fall stark zunehmend. Und dann ist es eben in der Ausgestaltung unterschiedlich. Natürlich hat man gesetzliche Freistellungsmöglichkeiten, die die Arbeitgeber dann natürlich auch anbieten müssen, ganz klar. Aber darüber hinaus erlebe ich auch viele Arbeitgeber, die sagen, wir möchten eben über das Gesetzliche hinaus noch Möglichkeiten schaffen, zum Beispiel in Form von ja flexiblen Arbeitsmodellen, die haben Sie ja auch gerade schon angesprochen, also dass man ortsunabhängig und auch zeitlich flexibel arbeitet. Das lässt natürlich auch nicht jede Tätigkeit zu, muss man dazu ja auch sagen. Oder auch in Richtung von beispielsweise, dass Zusatz-Sonderzahlungen umgewandelt werden können in zusätzliche freie Tage, die man dann beispielsweise verfügbar hat, um vor Ort zu sein beim Angehörigen, bis hin zu ja Sabbatical-Modellen, die dann speziell für Pflegesituationen auch genutzt werden können. Also das sind dann weitere interne Angebote und die, wie gesagt, in meiner Wahrnehmung nehmen total zu.
Weil der Bedarf eben wahrscheinlich auch entsprechend zunimmt. Auch das hatten wir ja vorhin schon mal so skizziert. Menschen verstreuen sich immer mehr in unserer schnelllebigen Zeit. Häufigere Jobwechsel stehen an und deswegen ist über Distanz eine gewisse Pflegetätigkeit heutzutage oder wahrscheinlich demnächst ja auch noch mehr Normalität. Arbeitgeber müssen sich dann darauf einstellen. So, jetzt nochmal eine ganz andere Frage oder ein ganz anderer Aspekt. Wenn ich mich um jemanden aus der Entfernung kümmere, auch organisatorisch tätig bin, unter anderem mit Pflegediensten und anderen Anbietern zu tun habe, wie ist das denn da am besten mit den entsprechenden Anbietern wirklich zu kommunizieren? Auch das ist ja durchaus etwas schwieriger, wenn ich das aus der Entfernung mache, als wenn ich mal eben den Pflegedienst beispielsweise vor Ort erlebe und mit dem nochmal so ein paar Sachen besprechen kann. Wie gehe ich denn da am besten vor? Hilft es da auch vielleicht bei dem jeweiligen Pflegedienst einen festen Ansprechpartner zu haben? Ich frage das auch vor dem Hintergrund, dass es ja manchmal nicht ganz so trivial ist, dass wirklich auch alle Informationen vorliegen. Beispielsweise, wenn ich das Gefühl habe, dass mit Medikamentengabe irgendwas nicht klappt oder so, das ist ja am Telefon durchaus auch gar nicht immer so ganz einfach zu klären. Was kann da hilfreich vielleicht auch an Struktur oder an Vorgehen sein?
Ich glaube, aus der Ferne kann man, also hat man oft nicht so einen guten Überblick, wie wenn man natürlich in der Nähe ist, das ist logisch. Aber auch da würde ich ehrlich gesagt dafür für möglichst viel Offenheit und Kommunikation plädieren. Also, dass man eben auch dem Pflegedienst natürlich sagt, okay, ich bin nicht immer da, ich bin erreichbar per Telefon oder ich meine WhatsApp, wie auch immer. Wenn was ist, könnt ihr euch gerne melden oder ich frage vielleicht auch mal nach, ist es okay? Also, wenn man tatsächlich auch sehr offen damit umgeht, habe ich das so erlebt, dass bei uns Die, natürlich habe ich nicht, es kommen ja immer unterschiedliche Personen vom ambulanten Pflegedienst. Das macht es ein bisschen schwierig, mit den direkten Pflegepersonen sich auszutauschen. Aber wenn es tatsächlich ein Thema gibt, dann leiten die das auch weiter an die Leiterin. Und wir stehen dann, also die ruft dann an oder schreibt mir eine Nachricht, können wir mal kurz reden oder das gibt's, hast du da eine Info oder wir bräuchten ein neues Rezept, solche Sachen. Und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Also
bei diesem Stichwort Kommunikation müssten wir vielleicht einmal noch ein wenig aufdröseln, was es da auch an formalen Handlungen braucht, um eben wirklich diese Informationen zu bekommen oder geben zu können. Das Stichwort Vorsorgevollmacht fiel vorhin. Wie wichtig ist es, bestimmte Vollmachten zu haben, damit ich eben gut und schnell und zielführend und uneingeschränkt kommunizieren kann, beispielsweise mit Pflegediensten, aber auch mit Ärzten oder weiteren Beteiligten? Was würden Sie, Frau Elfmann, da beispielsweise Betroffenen raten, möglichst schnell diese Vollmachten sich zu besorgen?
Ja, ich glaube, das ist auch einfach die Grundlage, um mit, egal ob das jetzt Arzt, Bank, Pflegedienst, was auch immer ist, um mit denen kommunizieren zu dürfen. Also auch wenn es in der Praxis vielleicht ohne passieren kann, auf der rechtlich sicheren Seite sind die Unterstützungsleister man selber, wenn man diese Vollmacht hat. Und das war tatsächlich irgendwie so die erste Sache, die wir damals in Angriff genommen haben nach der Diagnose. Und würde ich wirklich jedem empfehlen, sich darum zu kümmern und zu überlegen, wen möchte ich alles einsetzen, in was für eine Art und Weise möchte ich die auch einsetzen. Also da gibt's ja auch Unterschiede, ne? Ob jeder alleine handlungsbevollmächtigt ist oder ob man gemeinsam Entscheidungen treffen muss.
Frau Beister, das spielt auch eine Rolle, wenn ich bei meiner bei der Pflegekasse der pflegebedürftigen Person anrufe, dann muss ich mich da auch irgendwie legitimieren. Das heißt, das ist auch im Sinne der Kranken- und der Pflegekasse, dass ich da die entsprechenden Vollmachten habe, beziehungsweise ist eine zwingende Voraussetzung. Werde ich da denn dann auch im Zweifelsfall beraten? Gibt es da auch Vordrucke oder kann mir meine Pflegekasse dann zumindest sagen, an wen ich mich wenden muss, um die entsprechenden Vordrucke zu kriegen?
Also wir haben dafür sogar speziell eine Broschüre entworfen zu dem Thema Betreuungsvollmachten und Auskunftsvollmachten, die wir auch unseren Versicherten dann an die Hand geben oder auch den Angehörigen, wenn dieses Thema aufkommt. Zudem haben wir auch auf unserer Internetseite einen entsprechenden Vordruck zum Thema Auskunftsvollmacht. Wenn es da einfach zu kurzfristigen Informationsbedarfen kommt, wo wir aber sonst einfach keine Auskünfte erteilen könnten, ist es einfach möglich, dass dann auch die Angehörigen sich darüber auf einem kurzen Weg flexibel eben diese Vollmacht holen können. Also da sind wir dahingehend schon gut aufgestellt und können die entsprechenden Informationen unseren Versicherten dann auch so zur Verfügung stellen, ja.
Da bin ich vielleicht generell nochmal beim Thema Kranken- und Pflegekasse. Welche Angebote gibt es denn überhaupt? Ja, für Pflegebedürftige ist das ja relativ klar. Je nach Pflegegrad gibt es da die entsprechenden Unterstützungsangebote. Aber gibt es auch Angebote für pflegende Angehörige, gerade auch für diejenigen, die eben vor der Herausforderung stehen, über die wir heute sprechen, über eine gewisse Entfernung sich um Dinge kümmern zu müssen?
Ja, wir haben auch, oder es gibt auch leistungsrechtliche Angebote, die sich primär dann um den pflegenden Angehörigen drehen. Da fällt mir als erstes das Thema Pflegeunterstützungsgeld ein, was wir vorhin ja auch schon so ein Stück weit angerissen hatten. Sprich, wenn es dazu kommt, dass eine nahestehende Person kurzfristig oder es zu einer akuten Situation kommt, die Pflegebedürftigkeit tritt ein, dann kann ich als pflegender Angehöriger bis zu 10 Tage mich von meinem Job befreien lassen und kann eben die Organisation der Pflegesituation in Angriff nehmen und erhalte dafür dann eben auch eine Lohnersatzfortzahlung. Das ist halt so rechtlich vorgegeben und würde dann eben auch von der Pflegekasse des Pflegebedürftigen soweit finanziert. Um den pflegenden Angehörigen primär auch noch zu unterstützen, gibt es ja Pflegekurse vor Ort, Pflegekurse, die digital angeboten werden, wo wir pflegende Angehörige halt dahingehend unterstützen möchten, die häusliche Pflege sicherzustellen, aber auch die Selbstachtsamkeit. Also wie können sie sich selber in den Situationen bestmöglichst vor Überforderungen schützen? Wie können sie ihr ja, Beruf, Familie, Pflege, das Thema, was wir vorhin auch schon hatten, ja, am besten miteinander verzahnen. Also da gibt es eben die Möglichkeit, dass ich mich da vor Ort schulen lasse oder eben das flexibel digital durchführe.
Das ist ja auch insgesamt ein sehr komplexes Thema. Es gibt sehr viele Informationen an der Stelle, vielleicht nochmal für diejenigen, die da tiefer reingehen wollen, im Internet unter kkh.de unter dem Stichwort Pflege haben wir da sämtliche Angebote, Möglichkeiten, Beratungsunterlagen eingestellt. Und ja, wer will und da einen Bedarf hat, kann sich da noch durchaus auch selbst erstmal weiter informieren. Lassen Sie uns nochmal kurz zu einer ja auch speziellen Frage kommen, die aber ja vielleicht irgendwann für die Betroffenen auch mal ja eine gewisse Relevanz hat. Und zwar frage ich mich, wenn in einer Pflegebedürftigkeit mal eine Notfallsituation auftritt, also wenn es mal abseits des Alltags mit regelmäßigem Besuch eines Pflegedienstes und so weiter zu einer Situation kommt, die zugespitzt ist, auch gesundheitlich, dann ist es ja sicherlich auch eine ganz besonders schwierige Herausforderung, wenn ich dann sehr weit weg bin, weil dann möchte ich ja vielleicht tatsächlich direkt vor Ort sein, bin es aber nicht. Kann ich auch für so einen Fall gewissermaßen Vorkehrungen treffen, damit dann die pflegebedürftige Person in so einer Situation auch bestmöglich ja versorgt wird? Stichwort vielleicht auch Notrufsysteme, Notrufknöpfe, sowas gibt es ja auch. Ich bleibe eben gedanklich immer bei der Frage hängen, was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mal nicht eben nach dem Rechten schauen und ich aber das Gefühl habe, dass da jemand vielleicht ganz dringend Hilfe braucht, vielleicht selber nicht mehr den Notarzt rufen kann, kein Netzwerk da ist, dem das so schnell auffällt. Gibt es da Vorkehrungen? Was kann ich machen, wenn ich solche Sorgen habe, Frau Heinze?
Ja, das ist eine große Frage. Ich glaube, die schwebt auch über manchen ein bisschen wie so ein Damoklesschwert fast schon. Und da gibt's aus meiner Sicht schon ein paar Dinge, die man machen kann. Also ja, Stichwort Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung haben wir ja schon genannt. Das ist auch aus meiner Sicht ganz essentiell, um einfach zu wissen, was ist der Wille des Betroffenen und bin ich als Angehöriger durch die Vollmacht dann auch wirklich überhaupt handlungsfähig? Dann haben Sie ja auch gerade angesprochen den Punkt Notrufsysteme. Gerade für zu Hause kann das schon auch eine gewisse Sicherheit bieten, weil Stürze zu Hause doch recht häufig passieren bei Pflegebedürftigkeit und natürlich nicht neben dem Telefon passieren, sodass man dann eben im Zweifelsfall auch niemanden verständigen kann. Also da bieten Notrufsysteme wirklich eine gute Sicherheit. Die gibt's auch mittlerweile in verschiedensten Ausführungen, auch sehr in sehr modernen Varianten, dass die sozusagen nicht ganz so optisch notrufmäßig aussehen. Da hat sich einiges getan.
Also dass das nicht so ein Riesenbuzzer ist, den irgendjemand dann am Handgelenk baumeln hat.
Genau, also da gibt's wirklich optisch sehen die teilweise auch aus wie Smartwatches und sind dem auch recht nahe, aber trotzdem sehr reduziert in der Funktion mit einem Knopf und Uhrzeitanzeige zum Beispiel, wo man dann auch entscheiden kann oder hinterlegen kann, wer dann verständigt wird zum Beispiel. Und das ist auch eine Sache, die man natürlich gut in der Familie abstimmen kann und auch sollte, weil man natürlich sich auch fragen muss, ist es sinnvoll, wenn im Notfall ich verständigt werde, ich aber 500 Kilometer entfernt bin und dann eigentlich gar nicht richtig vor Ort sein kann und unterstützen kann. Genau, deswegen sind Notrufsysteme da ganz gut. Und grundsätzlich finde ich es auch wichtig, eine Art ja, Notfallplan zu haben, also sich grundsätzlich zu überlegen, vor allem wer von den Personen vor Ort könnte im äußersten Fall zumindest einfach vor Ort sein, um zum Beispiel einen Notarzt zu verständigen oder zu gucken, wie geht's dem Betroffenen, wie einen Überblick über die Situation zu bekommen. Und noch ergänzend dazu ist es auch sehr hilfreich, einen recht kompakt so die wichtigsten Infos zu haben. Also zum Beispiel in Form von so einer kleinen Notfalldose gibt es die. Das ist eine ganz kleine Dose, in der ist ein Zettel drin. Und auf diesem Zettel sind wirklich kompakt alle wichtigen Infos zu Vorerkrankungen, Allergien, auch Patientenverfügung, Vollmacht, behandelnde Ärzte etc. pp. Und damit kann man wirklich gewährleisten, dass jemand, zum Beispiel Notärzte oder andere Personen, schnell an alle wichtigen Infos drankommen.
Das heißt, die steht dann an irgendeinem gut einsehbaren Platz in der Wohnung des Pflegebedürftigen, sodass ein Notarztteam, was dann da reinkommt, relativ schnell sieht, dass da wichtige Informationen zur Verfügung stehen.
Genau, die Notfalldose ist so gedacht, dass die im Kühlschrank steht. Das ist jetzt vielleicht im ersten Moment nicht so naheliegend, aber dann im zweiten Moment eigentlich schon, weil da sind auch zwei Aufkleber dabei. Ein Aufkleber kommt an die Innenseite der Wohnungstür und da können dann eben die Rettungsdienste sehen, das ist der Aufkleber von der Notfalldose, und dann wissen die sozusagen direkt, okay, und jetzt gehen wir zum Kühlschrank und dort ist dann die Dose drin. Und auf der Kühlschrank-Außenseite kann man theoretisch auch den zweiten Aufkleber noch drauf machen. Also das ist so das Konzept, und die Rettungsdienste schauen da auch wirklich sehr gezielt danach. Also
aber da sind jetzt keine Butterbrote drin in der Notfalldose, oder da ist nichts drin, was gekühlt werden muss, sondern das ist einfach nur, weil das ein Platz ist, den jeder in seiner Wohnung hat.
Genau, weil sonst ist es natürlich irgendwie schwierig, wenn man jetzt in eine Wohnung reinkommt, wo schaut man dann nach solchen Unterlagen? Da haben wahrscheinlich 100 Menschen 100 verschiedene Orte, wo sie sowas aufbewahren. Von daher ist eben der Gedanke, jeder Haushalt hat eigentlich einen Kühlschrank, ganz eindeutig, und deswegen ist das so konzipiert oder gedacht.
Und wenn die Notfalldose dann ein bisschen nach Wurst riecht oder so, ist das vielleicht auch das geringste Problem. wusste ich gar nicht, klingt aber sehr plausibel und eben tatsächlich für den Fall der Fälle auch sehr hilfreich, auch wenn man natürlich gar nicht immer an so schreckliche Situationen denken will. Aber wenn dann so eine Situation auftritt, dann ist es, glaube ich, gut, wenn da die Rädchen möglichst gut und geräuschlos ineinander greifen. Und da kann das dann eine Hilfe sein.
Es lohnt sich aber trotzdem, zum Beispiel, wenn man in der Wohnung so einen Platz anbringt mit wichtigen Telefonnummern. Also das haben wir zum Beispiel, dass wir irgendwann im Flur eine Wand hingemacht haben, wo dann die wichtigsten Telefonnummern von uns Kindern, Bruder, Pflegedienst, einfach alle da auch versammelt sind. Das ist zum Beispiel jetzt eine Nachbarin oder so, die vorbeikommt und einfach da ist und hilft, dass die dann auch wüsste, wen ruft sie an.
So, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie ich mich als pflegender Angehöriger auch über eine gewisse Distanz hinweg um eine pflegebedürftige Person, Vater, Mutter, kümmern kann. Wir haben auch festgestellt, dass das eine große Herausforderung ist. Was ist eigentlich zu tun, wenn ich mal das Gefühl habe, ich kann gerade gar nicht mehr? Da gibt es von der Pflegekasse ja auch ein Angebot, um pflegenden Angehörigen es mal zu ermöglichen, durchzuatmen, durchzuschnaufen. Frau Beister, sagen Sie doch mal ein bisschen, was die Pflegekasse da unterstützend tun kann in solch einen Fällen.
Als erstes würde ich gerne die Veränderungspflege ansprechen. Da besteht ja die Möglichkeit, dass wenn ich als Pflegeperson Urlaub mache oder wenn ich auch einfach mal krank ausfalle, dass ich bis zu 6 Wochen im Jahr eine Verhinderungspflege in Anspruch nehmen kann, sodass ich weiß, okay, die Pflege ist gesichert, mein Pflegebedürftiger ist soweit gut versorgt und ich kann einfach mal nicht aus der Situation ausklinken. Das Ganze ist möglich, wenn ich bis zu 6 Monate im Voraus gepflegt wurde in der häuslichen Pflege. Und da sollten Sie dann mit der Pflegekasse Kontakt aufnehmen, wenn da Bedarf steht, die Verhinderungspflege in Anspruch zu nehmen. Ein weiteres Angebot, was wir anbieten, sind Präventionsreisen für pflegende Angehörige. Und zwar ist es möglich, dass unsere pflegenden Angehörigen an verschiedenen Reisestandorten in Deutschland einen Pflegekurs belegen, aber eben auch Entspannungs- und Sportangebote, und die sich dann innerhalb eines Pflegekurses vor Ort mit anderen intensiv austauschen können und auch dann dort einmal eine Verschnaufspause sich gönnen können.
Das hört sich jetzt, wo wir so langsam zum Abschluss dieser Episode kommen, ja doch nochmal ganz hoffnungsvoll an oder eben auch ein Stück weit entlastend. Denn ich fasse das nochmal zusammen. Wir haben heute gelernt, dass das Pflegen über eine gewisse Entfernung einer geliebten Person von Vater oder Mutter durchaus eine große Herausforderung ist. Man ist in einer gewissen Sandwich-Position eingeklemmt, wo man neben dem eigenen Job, vielleicht der eigenen Familie, dann auch noch vor der Herausforderung steht, über hunderte von Kilometern sich um die Belange und die Bedürfnisse eines pflegebedürftigen Familienangehörigen zu kümmern. Das Ganze ist noch nicht so richtig erforscht. Das Phänomen nimmt aber an Fahrt auf, weil einfach immer mehr Leute natürlich nicht am Geburtsort wohnen bleiben und deswegen vor der Herausforderung stehen, pflegebedürftige Eltern entsprechend zu umsorgen. In diese Runde heute erstmal einen ganz herzlichen Dank für die vielen, ja auch sehr alltagspraktischen Erfahrungsberichte und Anmerkungen, die wir gehört haben. Ich freue mich schon darauf, wenn Sie beim nächsten Pflegepodcast wieder dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Bleiben Sie gesund. Tschüss.